Ja, also erstmal freue ich mich wahnsinnig, dass ihr alle da seid und hierher gekommen seid. Ich freue mich auf diesen Vortrag, den ich besonders gerne halte, weil ich diese Künstlerin ungemein schätze, die Niki de Saint-Phalle. Und dieser Vortrag ist in sich so ein geschlossenes Werk. Es ist also nicht so ein Vortrag, wo ich so viel rede, sondern er hat 239 Folien. Das heißt, man kann sich vorstellen, das ist fast ein Film. Ihr seht so viele Bilder, wie man sonst nie sehen kann von dieser Künstlerin. Ich habe zusammengetragen, ich habe lange vorbereitet, fast 2 Jahre. Und die ganzen Bilder aus dem Tarotgarten, die habe ich selber geknipst. Ich bin hingefahren in den Tarotgarten nach Italien und habe 2 Tage dann nur fotografiert. Das sind sämtliche großen Arkana, hat sie gestaltet als Skulpturen und als klein und auch begehbare Großskulpturen. Und die habe ich alle fotografiert für euch. Was gibt es noch zu sagen? Also zu meiner Person, ich bin jetzt 71 Jahre alt und es kommt so vieles zusammen. Ich bin vom Herzen her Künstlerin, mit ganzem Herzen. Und diese Kreativität, die kommt in meine ganze Arbeit hinein. Also, ich habe nach 30 Jahren Theaterregie habe ich dann komplett noch mal mit 57 Jahren mich komplett neu aufgestellt mit neuen Berufen, weil ich dann auch das Gefühl hatte, ich habe jetzt so ziemlich das gesagt, was ich im Theater sagen wollte. Und es gibt auch noch andere Dinge, die mich wirklich zutiefst interessieren, unter anderem das Heilen, also die heilerischen Tätigkeiten. Ich habe eine lange Ausbildung gemacht, über 7 Jahre in tiefenpsychologischer Körpertherapie und habe mich dann selbstständig gemacht als Heilpraktikerin Psychotherapie. Das muss man in Deutschland, sonst darf man keine Praxis eröffnen. Und dazu als Astrologin, habe dann die Prüfung beim Deutschen Astrologenverband gemacht und leite ein Institut des Deutschen Astrologenverbands und bilde Astrologen aus. Psychologische Astrologie ist das, womit ich am meisten anfangen kann und was ich selbst betreibe. Ich habe meine Ausbildung bei Hermann Mayer gemacht und habe auch ein Steckenpferd und das sind Aufstellungen, ganz besonders Horoskopaufstellungen, also mit dem Horoskop. So viel, glaube ich, habe ich jetzt alles gesagt, was wichtig ist, ich glaube. Also wie gesagt, das ist halt ein Vortrag, wo ich mich sehr konzentrieren muss, dass ich im richtigen Moment auf die Knöpfchen drücke. Ich wünsche Ihnen einen richtig schönen Abend mit dieser Künstlerin und fange jetzt an. Als ich 14 Jahre alt war, fand ich in einem Antiquariat zwischen alten Büchern ein vergilbtes Heftchen über das Tierkreiszeichen Skorpion. Darin wurde der Skorpion mit einem Adler verglichen, der eine Schlange im Schnabel trägt. Ich las: Der Adler hat die niedrige Natur in sich selbst überwunden und kann sich nun in die Lüfte erheben. Das Symbol, das M mit dem Pfeil, zeigt zeichenhaft das dreifache Flügelschlagen des Adlers, bis er zum letzten Mal in die Dunkelheit abtaucht, um endgültig ins Licht aufzusteigen und zum Phönix zu werden. Keine Ahnung, wer das geschrieben hat. Als ich mich mit dem Leben, dem Werk und dem Horoskop der Doppelskorpionin Niki de Saint-Phalle beschäftigte, mit der ich mich manchmal wie mit einer Schwester verbunden fühle, bin ich zu diesem Bild der Metamorphose von der Schlange zum Adler zurückgekehrt. Ich werde nach einem kurzen biografischen Überblick exemplarisch 7 signifikante Stationen aus Leben und Werk von Niki de Saint-Phalle schildern, in den astrologischen Kontext setzen und aufzeigen, wie unfassbar kraftvoll diese Künstlerin sich immer wieder gewandelt hat. Sie sagt selbst über sich:
Mein Sternzeichen ist zweimal Skorpion. Eine Konstellation, die alle Hindernisse überwindet. Ich lernte, Hindernisse zu lieben.
Astrologisch weiß der Skorpion den Weg zum Schattenreich, zur Unterwelt, zu den dunklen Abgründen der Seele und den darin verborgenen Schätzen. In der neueren psychologischen Astrologie ist Pluto der Reiche, Herrscher über das Zeichen und über die Unterwelt. Wenn es einer wagt, hinabzusteigen, dann ein Skorpion. Skorpion ist astrologisch betrachtet fixes Wasser. Wie kann das sein? Das Wasser der Seele ist grundsätzlich bewegt und nun steht es still, so tief wie ein Teich oder ein Moor. Der Skorpiongeborene erleidet meist früh im Leben Traumatisierungen. Kollektive und individuelle Bilder des unerträglichen Schreckens und Leids werden, um das Überleben zu sichern, abgespaltet und in der Tiefe der Seele gespeichert, wo sie das Innere vergiften. Tödliche Starre tritt ein. Es braucht enorme Kraft, eisernen Willen und Mut, um in die Unterwelt hinabzusteigen, sich dem Schatten zu stellen und durch Konfrontation das stehende tote Wasser wieder in Bewegung zu bringen. Wer war Niki de Saint-Phalle? Ich gebe zuerst einen kurzen biografischen Überblick und werde mich später dem Horoskop und einer Deutung zuwenden. Catherine Marie Agnès Fall de Saint-Phalle, später genannt Niki, wird am 29. Oktober 1930 um 6.40 Uhr in Neuilly-sur-Seine als zweites von fünf Kindern des französischen Aristokraten und Bankiers Comte de Saint-Phalle und der wohlhabenden Amerikanerin John Harper geboren. Während der Schwangerschaft verliert der Vater nach dem Börsencrash das gesamte Vermögen der Familie und die Mutter entdeckt, dass ihr Mann fremd geht. Das Kind kommt ungelegen. John Harper geht nach New York und gibt den Säugling im Alter von 3 Monaten zu den Großeltern väterlicherseits. Erst ab dem 4. Lebensjahr wächst das Kind, das von der Mutter den Spitznamen Niki bekommt, bei den Eltern in New York und später in verschiedenen Internaten auf. Streng moralisch mit emotionaler Kälte und unter Wahrung des äußeren makellos schönen Scheins erzogen, erlebt Niki Doppelmoral und unberechenbare Gewalt. Die sexuell sadistisch gefärbte Erziehungsweise des Vaters findet Fortsetzung im sexuellen Missbrauch. In den Sommerferien vor ihrem 12. Geburtstag wird das Mädchen von ihrem Vater, dem sie grenzenlos vertraut, den sie maßlos liebt und bewundert, mehrfach vergewaltigt. In der Folge fällt Niki durch provokantes, rebellisches Verhalten auf. Nach dem Abitur arbeitet sie als Fotomodell. Mit 18 Jahren brennt sie mit ihrem Freund Harry Matthew, Sohn aus wohlhabendem Haus und Angehöriger der US-Marine, durch, heiratet ihn 1949 heimlich und sorgt damit für einen weiteren Skandal. Kurz darauf kommt ihre Tochter Laura zur Welt, die sie gemeinsam mit Harry in Paris großzieht. 1953, im Alter von 23 Jahren, ist das Fass voll. Die unbewältigte Vergangenheit in Verbindung mit dem exzentrischen Lebensstil und der Rolle als Mutter und Hausfrau führen zur Überforderung und zum psychischen Zusammenbruch. Niki muss für einige Wochen in eine Klinik und wird mit Elektroschocks und Insulin behandelt. Der Psychiater glaubt ihr den Missbrauch durch den eigenen Vater, den dieser in einem Brief selbst bekennt, nicht. Ein Mann dieser Herkunft und religiösen Erziehung sei zu einer solchen Tat nicht fähig. Und er verbrennt den Brief. Trotz dieser schweren doppelten Traumatisierung findet Niki ihren Weg. In der Klinik lernt sie die Malerei kennen und beschließt, Künstlerin zu werden. Nach dem Klinikaufenthalt kehrt sie zurück und beginnt zu malen. 1955 wird ihr Sohn Philipp geboren. 5 Jahre später trennt sie sich schweren Herzens, aber entschieden von ihrem Mann und ihren Kindern und folgt ihrer Berufung der Kunst. Die Mitglieder der avantgardistischen Künstlergruppierung Nouveau Realisme, zu der auch Jean Tinguely, Yves Klein und Marcel Duchamp gehören, nehmen Niki als einzige Frau in ihrem Kreis auf. Sie zieht mit Jean Tinguely zusammen in ein gemeinsames Atelier. Eine große und schwierige Liebe beginnt. Aber das Leben mit ihm ist bis zu seinem Tod 1991 geprägt von künstlerischer Zusammenarbeit und gegenseitiger Unterstützung. 1961 gelingt ihr der Durchbruch mit den Schießbildern, die sie skandalumwittert und bekannt machen. Niki schießt auf weiße, starre Gipsreliefs, in die sie Gegenstände und Farbbeutel eingearbeitet hat. Als die Bilder anfangen zu bluten, erwachen sie zum Leben. Nach den Schießbildern ist Niki frei und alles ist möglich. Eine neue Phase beginnt. Ab 1963 entstehen Bilder und Plastiken, in denen sie sich mit den weiblichen Rollen auseinandersetzt. Bräute, Huren, Mütter, Hexen. 1965 kommt wieder ein Durchbruch. Die erste Nana entsteht. Die Nanas, diese lebensbejahenden, fröhlichen, bunten, meist tanzenden, mächtig magischen Frauenskulpturen, stehen für Lebenskraft und provokante Weiblichkeit. Niki hat Erfolg. Sie stellt in Europa und Amerika aus und erlangt Berühmtheit. Sie gestaltet Bücher, Filme, begehbare und bewohnbare Großplastiken, Brunnen, Einzelausstellungen in New York, München, Hannover, Paris, Amsterdam, Stockholm, Düsseldorf, Zürich und Rom. 1971 heiratet sie Jean Tinguely. 1973 und 1974, nach dem Film Daddy, einer teils autobiografischen Geschichte zwischen Tochter und Vater, in der sie selbst die Hauptrolle spielt, erleidet Niki erneut einen Zusammenbruch und kommt, nachdem sie einen Selbstmordversuch geplant hat, als Notfall mit einem Lungenabszess ins Krankenhaus. Nach diesem Zwischenfall entstehen die ersten Entwürfe für den Tarotgarten, den sie ab 1979 zusammen mit Jean Tinguely in den kommenden 20 Jahren erbaut. Die monumentale, großartige Krönung ihres Lebenswerks. 1991 stirbt Jean Tinguely und sie muss das Werk allein vollenden. Auf ärztlichen Rat hin zieht sie 1994 von Italien um nach Kalifornien, weil ihre Lungen derartig durch das Einatmen der giftigen Kunststoffdämpfe und das Passivrauchen angegriffen sind und da das Klima an der Küste für sie überlebenswichtig wird. Bis zu ihrem Tod beschäftigt sich Niki intensiv mit Spiritualität und stirbt am 21. Mai 2002 im Alter von 71 Jahren. Über Leben und Werk von Niki de Saint-Phalle ist schon unendlich viel gesagt und geschrieben worden. Ich beschränke mich wegen der Kürze der Zeit auf das in der Einführung beschriebene Thema, die plutonische Leidens- und Wandlungsfähigkeit und die Transformation von der Schlange zum Adler und zum Phönix. Die unterste Entwicklungsebene wird ganz gut mit dem Bild des giftigen Skorpions oder der Schlange beschrieben. Getrieben von Rachsucht, Zerstörungslust, Leidenschaft und Hass ist der früh traumatisierte Skorpion verstrickt im emotionalen Kampf. Ähnlich erscheint der Adler. Sein Kampf mit der Schlange steht symbolisch für den geistigen Kampf mit sich selbst, mit dem eigenen Schatten. Dreimal muss der Adler tief in die Schlangenwelt abtauchen, bevor wirklich Wandlung geschieht. Dann wird der Phönix geboren. Er symbolisiert die Erkenntnis, dass es nur eine wirkliche Sicherheit im Leben gibt: stetige Wandlung und Veränderung. Im Leben von Niki de Saint-Phalle gab es keine Trennung zwischen ihrem radikalen und vielschichtigen Werk und ihrer Person. Und so werde ich diese drei Ebenen der Transformation in ihrem Leben und in ihrer Kunst exemplarisch beschreiben und astrologisch untersuchen und wähle dazu 7 markante Lebensphasen aus. Bei der astrologischen Analyse beziehe ich mich als Datenquelle auf die Astrodatabank mit einem AA-Rating und beschränke mich auf einen Teil des Horoskopgeschehens. Ich setze den Fokus in der Radix auf den Geburtsherrscher Pluto in Konjunktion mit Jupiter und im Sextil zu Chiron. Ferner auf das T-Quadrat, was man hier, ich habe es extra so ein bisschen die anderen Sachen rausgenommen, auf das T-Quadrat Mond, Mars, Sonne, Aszendent sowie auf Merkur in 12. Der in einer Konjunktion zum Aszendenten und zur Sonne steht und über das 8. Haus des Todes herrscht. 8. Haus hat die Zwilling. Ich betrachte und beobachte die Transite auf die beteiligten Planeten und die Aspektfigur. Insbesondere beobachte ich Pluto als Transit, der während Nikis Leben über 2 Achsen und nacheinander über Mars, MC, Neptun, die Mondknotenachse, Merkur, Sonne, Aszendent und Venus läuft und dabei die Häuserspitzen 10, 11, 12, 1 und 2 berührt. Eine besondere Rolle spielt auch Chiron, nicht nur im Geburtshoroskop, sondern besonders auch als Transit. Und ich fange mit der ersten Lebensphase an. 1930 bis 1941, also ihre ersten 11 Jahre, die Geburt und diese frühen Jahre. Wie wird man zur Schlange? Wie wird man giftig? Naja, zuerst wird man eben vergiftet. Am Anfang steht das Karma, der Seelenauftrag, das Gift, Englisch heißt ja Gift, die Gabe. Nikis Horoskop ist spannend und aufregend wie ihr Leben. Mit der Sonne gerade genau auf dem Skorpion-Aszendenten finden wir eine beeindruckende Tiefe, Leidens- und Wandlungsfähigkeit. Das T-Quadrat mit der Opposition Mond-Mars sorgt für ständige Spannung und Entladung auf dem Aszendenten und der Sonne, die geradezu zum kreativen Handeln gezwungen wird. Und auch Merkur in 12, ebenfalls in Konjunktion mit dem Aszendenten, bekommt wie ein Blitzableiter diese Ladung immer wieder ab, was bei Niki lebenslange Probleme mit der Atmung bedeutet. Ne, Merkur als Planet, der auch für die Bronchien, für die Lunge und alles den Gasaustausch steht. Pluto, die Wandlung, Herrscher von 1 in enger Konjunktion mit Jupiter, dem Drang nach Erkenntnis in 9, ist exklusiv nur noch mit Chiron, dem Schmerzindikator im Stier im Sextil verbunden. Chiron und Pluto-Jupiter gehen ein Bündnis ein. Das Sextil ist eine hilfreiche Paarung. Die beiden Gestirne sind Freunde und unterstützen sich gegenseitig. Aus dem Leid und der Wunde kann Transformation erfolgen. Wenn wir sagen, ein Mensch wählt sein Horoskop, dann meinen wir, er hat einen Seelenauftrag, einen Seelenvertrag gemacht, er hat auch einen Seelenauftrag, aber hat einen Seelenvertrag gemacht, um etwas Bestimmtes in diesem Leben zu lernen und bringt ein bestimmtes Karma mit. So wählt ein Skorpion die frühe Erfahrung mit dem Trauma, Todesangst und Nichtwillkommensein auf dieser Erde und die Aufgabe zu lernen, sich dennoch mit dem Geschenk des Lebens auszusöhnen. Dazu kommt bei Niki de Saint-Phalle eine vorgeburtliche karmische Belastung durch den absteigenden Mondknoten in 12. Der Vater verliert nach dem Börsencrash das gesamte Vermögen der Familie. Die Mutter entdeckt, dass ihr Mann fremd geht und das Kind kommt ungelegen.
Wann beginnt man, ein Rebell zu sein? Im Mutterleib? Ich war ein Kind der Depression. Meine Mutter weinte alles in die Schwangerschaft hinein. Ich fühlte diese Tränen. Später erzählte sie mir, alles sei meine Schuld. Ich brachte Ärger.
Die Geburt selbst ist dramatisch. Fast wäre das Neugeborene erstickt.
Als ich geboren wurde, war meine Nabelschnur zweimal um meinen Hals gewickelt. Gefahr war vom ersten Augenblick an gegenwärtig.
Die Gefahr des Erstickens. Merkur in 12, angebunden an die T-Quadrat. Thematik steht für die Atemwege, die Lunge, den Austausch. Niki wird während ihres ganzen Lebens an Luftmangel und Erstickungsangst leiden. Sie hat Asthma und wird als Künstlerin öfters mit einer Sauerstoffmaske arbeiten, weil die Polyesterdämpfe, denen sie ausgesetzt ist, drohen sie zu ersticken. Sie litt an einer chronischen Bronchitis, Asthma und an Lungenentzündungen. Chiron im Stier zeigt die Urwunde. Fehlende Wärme und Liebe, mangelnder Körperkontakt, sich alleingelassen fühlen. Nikis Mutter gibt den Säugling im Alter von 3 Monaten gemeinsam mit ihrem Bruder für 3 Jahre zu den Großeltern.
Mutter, wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Was habe ich falsch gemacht? Mama.
Der frühe Verlust wird als niemals heilende Wunde bleiben. Niki wendet sich von ihrer Mutter enttäuscht ab und ihrem Vater zu, überschüttet ihn mit kindlicher Zuneigung und idealisiert ihn. Die Erziehung ist geprägt durch Übergriffe und Gewalt. Beide Eltern schlagen. Die Mutter schlägt ihr in Wutanfällen die Borsten ihrer Haarbürste ins Gesicht. Der Vater straft mit der Rute. Die Tochter, die dabei die Lippen zusammenpresst, da sie, wie sie schreibt, zu stolz ist, um zu schreien, wird gepeitscht, bis ihre Beine bluten. 1941, als Niki 11 Jahre alt ist, braut sich ein astrologisches Unwetter zusammen. Pluto läuft über ihren Mars in Löwe. Dieser schwierige, explosive Aspekt verstärkt Gewaltbereitschaft und Verletzungsgefahr. Chiron, der Schmerzindikator, hat inzwischen Pluto erreicht und steht mit ihm in Konjunktion. Und damit erreicht das dramatische Geschehen den Höhepunkt. Der Missbrauch durch den Vater ist für das Kind die 4. schwere Traumatisierung.
In diesem Sommer ließ mein Vater, er war 35, seine Hand in meine Unterhose gleiten. Er begann, meinen Körper zu betasten. Scham, Lust, Angst und Schrecken erstickten meine Brust. Berühr dich nicht, sagte mein Vater. Und ich gehorchte wie ein Automat.
Von 1941 bis 1953 beginnen die Jahre der Schlange. Emotionale Verstrickung und innere Vergiftung, Hass, Selbstzerstörung, Rachefantasien. Die traumatischen Ereignisse kann Niki jahrelang niemandem erzählen. Seit dem Kindesalter hat sie gelernt, Isolation, Liebesentzug und Strafen schweigend zu überleben. Bevor sie etwas sagt, zerbeißt sie sich eher die Lippen. Zwischen ihrem 20. und 40. Lebensjahr zerkaut sie ihre Oberlippe derart, dass sie die hierdurch entstandene 2. Oberlippe schließlich wegoperieren lässt.
der Sommer der Schlangen war es, als mein Vater sein Geschlecht in meinen Mund steckte. Mit 20 gewöhnte ich mir an, auf meiner Lippe herumzukauen. Ich trug meine Schande im Gesicht. Ich wollte meinem Vater verzeihen, dass er mich, als ich 11 Jahre alt war, versuchte, zu seiner Geliebten zu machen. Ich fand nur Wut und leidenschaftlichen Hass in meinem Herzen.
Niki fällt auf durch provokantes, rebellisches Verhalten. Sie begeht Ladendiebstähle. Mit 14 malt sie in der Klosterschule die Weinblätter, die die Geschlechtsteile der griechischen Statuen bedecken, rot an. Danach verfasst sie eine pornografische Schrift und lässt sie unter ihren Mitschülerinnen kursieren. Sie frisst den Schmerz in sich hinein. Die unterdrückten Gefühle äußern sich über nervöse Grimassen und Ticks im Gesicht, was für ihre Eltern so unerträglich wird, dass sie allein in der Küche essen muss. Auch die Arbeit als Fotomodell 1948 und die heimliche Heirat 1949, als Transit Chiron die Venus erreicht, gehört zu dieser rebellischen Phase. Weiter geht die emotional dramatische Zeit, als sie 1951 Mutter wird, mit Überforderung durch Chaos und Affären beider Partner. Transit Uranus geht zu dieser Zeit ins Quadrat mit dem Radix Uranus, Herr von Vier. Es folgt 1953 der uranische Zusammenbruch. Niki kommt in die Psychiatrie. In ihrer Handtasche führt sie einen Revolver mit sich, ebenso Scheren, Küchenmesser, Rasierklingen. Was passiert astrologisch? Wieder ein dramatisches Bild. Zwischen Herbst 1949 bis Sommer 1953 berührt Pluto als Transit dreimal Nikis MC. Transit Chiron geht in Opposition zum Radix Pluto-Jupiter, Transit Saturn ins Quadrat zu Pluto-Jupiter und auch zum Chiron da unten. Und Transit Uranus geht in Konjunktion zu Pluto-Jupiter und ist dann auch in Opposition zum Chiron. Transitplaneten, speziell durch die Eckhäuser, sind sehr wirksam. Pluto über MC will Wandlung der Lebensziele auf der seelischen Ebene, und hier geht es existenziell um Berufung. Alles, was nach einem Pluto-Transit übrig bleibt, gehört wirklich zu uns. In der Klinik lernt Niki die Malerei kennen. Und endlich hat die sprachlose Merkur in 12 ihr Medium gefunden, mit dem sie sich ausdrücken kann.
Ich war eine zornige junge Frau. Doch gibt es ja viele zornige junge Männer und Frauen, die trotzdem keine Künstler werden. Ich wurde Künstler, weil es für mich keine Alternative gab. Es war mein Schicksal. Zu anderen Zeiten wäre ich für immer in eine Irrenanstalt eingesperrt worden. So aber befand ich mich nur kurze Zeit unter strenger psychiatrischer Aufsicht mit den Elektroschocks. Ich umarmte die Kunst als Erlösung und Notwendigkeit.
Die dritte Stufe ist erreicht, die Geburt des Adlers. Niki kehrt nach Hause zurück. Sie malt fortan gegen den Irrsinn an, gegen die Überflutung durch das Verdrängte. 1955 wird ihr Sohn Philipp geboren. 4 Jahre später, beim Saturn-Return 1959-60, verlässt Niki nach einer schweren Krankheit ihren Mann und ihre Kinder und folgt ihrer Berufung. Pluto, der mittlerweile auf ihrem Neptun im 10. Haus steht und über das 5. Haus Fische herrscht, Selbstdarstellung, Selbstständigkeit, verlangt das Verlassen und die Auflösung Neptun jeder Bindung an etwas, das nicht mehr stimmt und unsere Weiterentwicklung behindert.
Eines Tages würde ich etwas Unverzeihliches tun. Das Schlimmste, was eine Frau tun kann. Ich würde meine Kinder für meine Arbeit verlassen.
Und nun kommt die vierte Stufe ihrer Entwicklung. Im selben Jahr wird sie in die Künstlergruppe Nouveau Realisme als einzige Frau aufgenommen und zieht mit Jean Tinguely zusammen. Eine große Liebe beginnt. Wieder ist Niki einem Mann begegnet, der ihr nie ganz allein gehören wird. Auch Tinguely ist ein untreuer Mann und ein Frauenverführer. Er liebt Niki und liebt immer auch andere Frauen. Und dennoch sind beide unzertrennlich. Jetzt, als Transit Saturn in Opposition zu ihrem Pluto geht, beginnt eine Generalabrechnung, wo sie unter anderem mit Gewehren auf Bilder schießt. Die Wut über das erfahrene Unrecht findet einen kreativen Kanal.
Ich kleidete mich ganz in Weiß wie eine vestalische Jungfrau und massakrierte meine eigenen Bilder. Es war ein Moment skorpionischer Wahrheit. 1961 schoss ich gegen Danny, gegen alle Männer, gegen alle, gegen die Gesellschaft, gegen die Kirche, die Schule, meine Mutter, gegen mich selbst.
Nach 2 Jahren, als Uranus ihren Neptun in Zehn erreicht und ins Quadrat zur Venus geht, hört sie von einem auf den anderen Tag, Uranus plötzlich, mit dem Schießen auf und tut, was wahrscheinlich nur Plutonier so pur können, sie stellt das gewaltige Ritual einfach ab.
Ich war total süchtig. Ich fühlte mich wie ein Drogenabhängiger. Ich kam an den Punkt, an dem ich die Kontrolle verlor. Ich zitterte während der Performance, ich war wie im Trance. Und ich hasse den Gedanken, von etwas abhängig zu sein. So gab ich es auf. Es war hart, aber ich gab die Sache auf.
Nach den Schießbildern ist Niki befreit und offen für einen Neubeginn. Ab 1963 bis 65 entstehen Bilder und Plastiken, die sich mit den weiblichen Rollen auseinandersetzen. Bräute, Huren, Mütter, Hexen.
Ich fing an, nach meiner Identität als Frau zu suchen und die verschiedenen Rollen zu wiederholen, die ich gespielt habe, die wir Frauen spielen.
1965, als Transit Chiron auf der Spitze von Haus 5, Selbstausdruck, Lust, Kreativität und im Trigon zu Pluto Jupiter steht, werden die Nanas geboren. Die Nanas, diese lebensbejahenden, fröhlichen, bunten, meist tanzenden, mächtig-magischen Frauenskulpturen. Lebenskraft und provokante Weiblichkeit.
Plötzlich war der Schmerz vorüber. Ich stand da und machte Figuren der Freude. Ein neues Kapitel in meinem Leben begann und hieß Nana.
Nikis Lilith steht im Wassermann in 4 als experimentelle Ideologin einer ganz anderen Mütterlichkeit, die sich der geschlechtlichen Übergriffigkeit entzieht.
Ich werde die größten Skulpturen meiner Generation machen. Größer, höher und stärker als die der Männer.
1966 erbaut Niki zusammen mit Jean Tinguely eine riesige, liegende, begehbare Nana mit dem Namen Hon im Museum in Stockholm. Zu- und Ausgang ist die Vagina. In der linken Brust befindet sich ein Planetarium, in der rechten eine Milchbar. Trotz großer Empörung besuchen Tausende die heitere Frauenplastik. Es folgen Ausstellungen, Erfolg und Ruhm und 1971 die Heirat mit Jean Tinguely. 1972 geht der Transit Neptun auf ihre Venus und Transit Uranus macht ein Quadrat auf Pluto Jupiter. So erscheint es, als wollte sie einen Selbstheilungsversuch mit dem Film Daddy unternehmen. Aber es kommt 1973 bis 1974 zu einer neuen schweren Krise. astrologisch gespiegelt durch Transit Chiron im Quadrat zu Pluto, Transit Pluto im Quadrat zu Saturn und Transit Uranus in Konjunktion zu Merkur, die Lunge im 12. Haus. Nach dem Film, der ihre Kräfte zermürbt hat, fällt ihr Sohn Philipp in eine Depression. Ihre Schwester stirbt mit nur 36 Jahren. Eine der Freundinnen von Jean Tinguely bringt einen Sohn zur Welt. Niki erleidet erneut einen Zusammenbruch und kommt als Notfall mit einem Lungenabszess ins Krankenhaus, wo sie 10 Tage zwischen Tod und Leben schwankt. Sie nimmt starke Medikamente und spricht von sich in der 3. Person. Man empfiehlt ihr, ein Jahr in den Bergen zu verbringen. Aber die Einsamkeit dort entführt sie unbemerkt in eine irreale Welt.
Ich lebte ganz allein in den Bergen und ich las nicht. Meine Einsamkeit versetzte mich in Ekstase. Ich begann wie Feuer zu brennen.
Sie verliebt sich in einen Gletscher. Und sie denkt daran, ihr Leben mit dem Gletscher zu vereinigen.
Mein Plan war, ein paar Schlaftabletten zu schlucken, die 4 Trilogie von Rilke zu lesen und die Sterne zu bewundern. Den Rest würde der Gletscher besorgen. Man würde mich am folgenden Morgen in wunderschönem Zustand tot auffinden.
Aber die Natur macht nicht mit. Niki bekommt kurz vor dem geplanten letzten Tag eine Lungenentzündung und landet im Krankenhaus. Die Suche nach der Unendlichkeit endet in einer tiefen Depression, aber in der hiesigen Welt. Wir erreichen die 5. Stufe. Der Adler hat endlich über die Schlange gesiegt. Niki erholt sich und beginnt ihr größtes Werk, den Tarotgarten. Hier sollen sich die wichtigsten Figuren der großen Arkana des Tarotspiels monumental erheben. Die Brüder Caracciolo besitzen ein Grundstück in der südlichen Toskana und erklären sich ohne Zögern bereit, Niki das Nutzungsrecht einzuräumen. Sie startet 1978 mit den Entwürfen, als Pluto als Transit die Spitze von Haus 12 erreicht hat. Und von 1985 bis 87 wird er über ihre Sonne und ihren Aszendenten wandern. Der Tarotgarten, den sie ab 1979 zusammen mit Jean Tinguely in den kommenden 20 Jahren erbaut, wird die monumentale, großartige Krönung ihres Lebenswerks.
Sollte unser Leben ein Kartenspiel sein, so werden wir geboren, ohne die Regeln zu kennen. Dennoch müssen wir mit den Karten in unserer Hand zurechtkommen und unser Spiel vollenden.
Unermüdlich arbeitet sie und so entstehen der Narr, der Magier und die Hohepriesterin, die Herrscherin, der Herrscher, der Hohepriester, die Liebenden, der Wagen, die Gerechtigkeit, der Eremit, das Rad des Schicksals, die Kraft, der Gehängte, der Tod, die Mäßigung, der Teufel, der Turm, der Stern, der Mond, die Sonne, die Auferstehung und die Welt. Über lange Zeit lebt und wohnt sie in einer Spiegelwelt im Inneren der Herrscherin. Zurück in den Mutterschoß. 1991 stirbt Jean Tinguely und Chiron geht zeitgleich als Transit in Konjunktion zu Nikis Mars und aktiviert das T-Quadrat.
Unsere Beziehung war wie ein Ping-Pong-Spiel. Wir liefen uns immer auf Trab. Unsere Ehe war in geistiger Hinsicht sehr fruchtbar. Das Wichtigste aber, was du mir gegeben hast, Jean, war dein Vertrauen in meine Arbeit.
Niki bleibt allein zurück. Die sechste Stufe ist erreicht. Jupiter geht 1994 über ihren Aszendenten. Der Phönix wird geboren. Auf ärztlichen Rat hin zieht sie von Italien um nach San Diego in Kalifornien, zurück ins Land ihrer Kindheit. Ihre Lungen sind so angegriffen, dass das milde Klima an der Küste für sie überlebenswichtig wird. Das jahrzehntelange Arbeiten mit dem Werkstoff Polyester hatte ihre Gesundheit angegriffen.
Ausgerechnet das Material, mit dem ich am liebsten arbeite, ist absolut mein Todfeind.
In ihren letzten Jahren beschäftigt sich Niki intensiv mit Spiritualität. Sie erbaut Totempfähle. Sie arbeitet unermüdlich, macht einsame Spaziergänge am Meer, entdeckt das Gleitschirmfliegen und fühlt sich leicht wie ein Vogel. Die letzte Stufe ist erreicht. Sie stirbt am 21. Mai 2002 im Alter von 71 Jahren. Pluto steht als Transit im Trigon zu ihrem MC und Uranus gerade genau in Konjunktion mit ihrer Lilith.
Der Tod, das große Geheimnis des Lebens. Der Tod hat mich immer fasziniert. Für mein Gefühl ist der Tod nur die Fortsetzung des Lebens. Ich habe keine große Angst davor. In meinem nächsten Leben möchte ich Musikerin sein, ein Instrument spielen oder singen. Singen ist eigentlich besser. Vielleicht werde ich als Mücke oder vielleicht als Schmetterling wiedergeboren.
Also falls es euch interessiert, ich habe auch noch eine Folie mit Literatur, was ich alles gelesen habe vorher. Und, ich habe sehr viel über sie gelesen, aber auch sie hat auch eigene Biografien rausgebracht. Und ja, falls es jemand interessiert, nachzulesen. Sollte es noch Fragen geben, stehe ich zur Verfügung jetzt.
Was hat dem Vortrag gar nicht mit deiner Frau?
Mit dem, ja, 2 Jahre ungefähr, anderthalb. Also es war schon Arbeit, ja.
Ich möchte jetzt keine politische Arbeit, aber ich weiß, weil einer der besten Vorträge, die ich hier gehört habe in meinem Leben.
Bitte nochmal.
Das war einer der besten Vorträge. Oh.
Danke. Dankeschön. Danke.
Multidimensional sind das ja bewegt. Alles unmöglich.
Ich kann nicht anders. Danke. Also die Arbeit lohnt sich, glaube ich, dann. Das sieht man dann, wenn es Menschen berührt. Mir ist es wichtig, dass die Astrologie auch als, ich sehe die auch als Kunst. Und insofern als kreatives Werk. Und wenn es die Menschen berührt, ist es gut. Danke dir.
Ich finde, es hat sehr viel mit dem Beruf zu tun gehabt, den Sie vorher gehabt haben, also die Regisseurin, die Regie, das Bild, Drama,
Das war ja eben nicht nur multidimensional, sondern das Dramatische, das Aufbau dieser. Ja.
Also ich meine zum Beispiel die Toneinspielungen, das ist ja, sind ja alles Zitate von Niki. Und mich hat kürzlich jemand gefragt, hat die Niki das alles selber gesprochen? Da habe ich mich gefreut, weil ich habe mich schon versetzt, also versucht zu versetzen in sie.
Ja, da bin ich aber jetzt schon, also jetzt habe ich mich schon gefragt, bei diesen Bildern, die ja nach Niki das einmal ausschauen, diese Zeichnungen, da sind da deutsche Sätze drin gewesen und hat die Deutsch geschrieben.
Welchen Bildern meinst du jetzt?
Das waren so Zeichnungen, da ist gestanden.
Das war Französisch doch, oder? Oder zum Teil auch Deutsch. Ja, sie hat ein Buch, eine Biografie rausgegeben, die halb Deutsch, halb Französisch ist. Sie sprach mehrere Sprachen. Sie hat also mehrere Sprachen gesprochen. Sie hat Englisch gesprochen, Französisch, Deutsch, alles. Was auch interessant ist, ne, mit diesem Merkur in 12. Also sie hat ja ganz spät überhaupt erst sich geoutet mit diesem Missbrauch. Sie hat zwar den Film gemacht, aber das war ja noch ein Kunstwerk sozusagen. Und sie hat ganz spät ein Buch rausgegeben, wo sie dann zum ersten Mal über den Missbrauch geschrieben hat. Sie konnte ganz lange nicht darüber sprechen.
Und wie hat der Vater oder die Eltern dann reagiert? Haben die das irgendwann?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Kann ich nichts dazu sagen. Ich glaube nicht, dass sie sich gefreut haben.
Ich habe ein Buch gelesen, das sie auch aufgelistet haben.
Ich verstehe dich kaum.
Ich habe ein Buch gelesen, das sie eben auch aufgeschrieben haben. Da steht eben drin, dass die Mutter, also dass die Mutter ihrer Mutter gebeten hat, nicht zu reponieren, dass sie müsste kommen. Und dann haben die Mutter wieder die Schnappen, dass sie das auch schon müsste. Und es haben sich die zwei zumindest eben noch an.
Mag sein, das ist 2017 her, dass ich den Vortrag das erste Mal gehalten habe. Damals war ich noch fitter mit Wissen, was da so war alles.
Ich habe das eine Buch mit einer Frau Schröder, glaube
ich. Ja. Ja. Danke. Ja.
Das ist eine sehr extreme Anlage von dieser Frau, eben als Künstlerin,
ja.
Wobei die Anlage sehr fix veranlagt ist.
Ja.
Die Lichter da sind die.
Ja.
Vor allem auch, das neigt natürlich zu starker körperlicher Belastung auch, zwischen innen und außen.
Ja.
Und kurzfristig ist es über ihre Kapazität gegangen.
Ja.
Und da hat es ein Glück gehabt, dass da immer wieder durch diese Passagen gerade durchgekommen ist.
Ja.
Und sie konnte kaum eigentlich, was für sie subjektiv viel kompensieren. Das heißt, sie wurde bis zu einem gewissen Grad, weil die Anlage so fix ist, gezwungen dazu.
Genau.
Extreme Reibung immer.
Genau.
Extreme Auseinandersetzung.
Ja. Und getrieben, regelrecht. Ja.
Dualität extrem hin und her. Teilweise selber gegangen, teilweise von außen gedrängt worden.
Mhm.
Also eine wirklich extreme Anlage, die ich eigentlich nicht wem wünschen würde. Aber
man kann was draus machen, wie man sieht.
Ja. Und das läuft dann so runter. Und mit den Transiten von den wichtigen Planeten gibt es natürlich dann Auslösungen.
Ja.
Und da kippt dann natürlich ein Teil fix.
Ja, genau.
Beide Hauptachsen fix.
Ich würde widersprechen, dass sie Glück gehabt hat, sie hat da kein Glück gehabt, sondern das war ihre Möglichkeit, das ist das mit der Kreativität.
Ja, sie hat es auf der anderen Seite.
Sie hat ja gesagt, also
Kunst hat sie
nur durch die Kunst konnte sie überleben. Ja. Es war eine Art, ein Heilungsversuch, der letzten Endes wirklich ein Stück weit sie hat überleben lassen. Sie hätte es sonst nicht geschafft.
Kulminierende Blut, und das ist die absolute Totalität.
Ja. Ja.
Hat sie sich auch dazu geäußert, warum sie ihre Kinder verlassen musste, damit sie sich ihrer Berufung annehmen kann?
Das hat sie ja gesagt. Sie hat ja gesagt,
das, was sie mal tun wird,
entweder oder, ganz oder gar nicht, ein Skorpion halt.
Ja, warum kann sie sich das nicht vereinen? Haben sie irgendwie, ich meine, natürlich psychologisch gesehen.
Sie hat Tag und Nacht gearbeitet, die hatte keine Kraft mehr, sich um Kinder zu kümmern. Also sie hat ihre Kinder besucht, das hat sie schon gemacht, also sie hat die nicht komplett aus ihrem Leben verbannt und sie waren dann beim Vater, die waren gut untergebracht, sie hat sie besucht, aber die war so hundertprozentig Künstlerin. Das kann ich so nachvollziehen. In der Zeit, als ich Theater gemacht habe, ich habe 3 Heiratsanträge ausgeschlagen, weil es einfach nicht geht. Entweder oder. Ich habe auch einen Skorpion-Aszendent. Also. Also wenn man es ganz oder gar nicht macht, das ist halt dieses hundertprozentige. Und ich glaube, sie hatte auch Angst, eine schlechte Mutter zu sein. Ich meine, sie hatte ja auch kein tolles Vorbild jetzt. Da war noch was, ja. Ich höre.
Sie haben uns angeschaut, wie sie uns behandelt haben, und geschaut, wie Lilly ist, weil eben er offensichtlich wirklich eine ganz.
Ich verstehe echt schlecht. Nochmal.
Ihr Partner war ja für sie, obwohl die Beziehung schwierig war, ja eine sehr offene, also sie sagt, das ist eine
große Liebe.
Haben Sie nicht in das Partnerhaus?
Nein, nein, nein. Ich war voll beschäftigt mit dem, was ich gemacht habe. Das wäre auch mal interessant, klar. Ganz spannend. Ja. 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 Susi?
Eine Satz nur, das Prinzip Skorpion, für mich das Marsische, nicht das Plutonische, das Zeichen, wo immer extrem was von innen nach außen kommt, das heißt extrovertiert.
Ich finde es sehr interessant, ich muss noch mal kurz zurückgehen, ob wir da hinkommen. Ups. Ich finde es sehr interessant, diese T-Quadrat-Figur. Ich gehe mal kurz, ich gucke mal kurz. Das war schon eine Arbeit, auch das, ich habe wirklich mit den Ephemeriden immer nachgeguckt im Buch, wo dann der Transit jeweils stand. Komm, zeig dich. Was ich nämlich so schön fand, also ich gucke mir manchmal Horoskope auch an wie Bilder und denke dann, guck dir doch einfach mal, ja, hier sieht man es auch schön, nehmen wir mal den. So. Und dann gucke ich mir einfach das Bild an. Und für mich sieht es aus wie eine Amazone, die schießt. Also, ne? Und aber wohin schießt sie denn? Auf sich selbst? Also das ist so skorpionisch, dieses quasi auf den Aszendenten zu schießen. Also die Verletzung geht immer, und das ist auch das, was du vorhin sagtest, sie muss mit der Sonne dann diese Spannung austragen. Sie wird gezwungen, künstlerisch zu arbeiten geradezu.
Ich habe dann noch eine Frage, ist der Mond Steinbock oder Wassermann?
Der ist Wassermann. Der ist Wassermann. Also der ist hier in Konjunktion mit dem Glückspunkt. Naja. Ja. Der Mars vom Pluto, das ist schon um einiges. Also Der Pluto und der Jupiter sind ganz nahe, die sind fast gerade genau, aber der Mars ist etwa mehr als 10 Grad entfernt. Ja, ja, ja. Der ist schon in Löwe, ja, ja. Ja.
Das Interessante ist ja, wenn ich die Frage, wenn der Mutterschaft die Kinder verlassen, also Mond und Lilith gewachsen.
Ja. Also ich kann wirklich jedermann empfehlen, mal zu diesem Tarotgarten zu fahren. Das ist so schön. Also in Grosseto, also einige sagen, dass einige rechnen das zu Toskana, andere zu Umbrien. Ich finde, es ist Toskana noch. Man kommt nicht ohne weiteres hin, man muss mit dem Auto dahin fahren. Es ist wunderbar. Also zumal auch diese Plastiken ja alle begehbar sind. Man kann ja reingehen in diese und überdimensionalen Teile. Ja.
Hörst du den Merkur offen erzählen? Der steht ja in der Waage.
Der ist noch in 12. Aber ich mache eine relativ weite, bei mir sind die Konjunktionen relativ weit. Das kann ja jeder Astrologe so machen, wie er will, seine Aspekte einstellen. Ja. Ja. Das ist die Freiheit des Astrologen. In jedem Fall kriegt er das mit ab, der arme Merkur da hinten. Ja.
Mir hat auch gefallen, dass dann die Saturn, das dann mal gesagt, und dann ist sie rebellisch geworden, ne? Weil er im Kopf gehabt, Saturn über mich gebracht.
Ja, ja. Eine schöne Frau war es auch, finde ich. Unglaublich schöne Frau. Tief, diese Augen, also ganz faszinierende Frau. Ja.
Ich glaube, das war ganz
eine
besondere
Vorteil. Anders, ne?
Anders. Das ist das Schöne, dass das jeder auf seine Art und Weise macht und jeder fasziniert.
Dankeschön. Also von mir aus können wir. Danke. Schön.